Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte.
Wir sprechen heute mit Stefan Karsten. Er ist Zukunftsforscher und Stadtgeograf und kombiniert in seiner Arbeit die Themenfelder Zukunft, Stadt und Mobilität. Stefan, magst du ein bisschen selber noch beschreiben, was du machst, wie du dazu gekommen bist?
Ja, klar. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin 47 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin seit mittlerweile tatsächlich 25 Jahren Zukunftsforscher, weil ich schon als Student in der Forschungsgruppe der Daimler AG, der Society and Technology Research Group, angefangen habe, als Zukunftsforscher zu arbeiten. Und dort habe ich tatsächlich dieses sehr spannende Themenfeld von der Pike auf gelernt, nämlich was bedeutet es, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, wie lehrreich sind tatsächlich die Erfahrungen, die man machen kann, wenn man sich kontinuierlich mit Zukunftsfragen auseinandersetzt. Und natürlich auch immer wieder die Frage, wie beschäftigen wir uns eigentlich methodisch mit der Auseinandersetzung mit der Zukunft. Und das habe ich 17 Jahre bei Daimler gemacht und bin seitdem freiberuflich tätig als Zukunftsforscher und berate Mobilitätsakteure wie die BVG hier in Berlin. Ich berate Städte und Gemeinden, wie die Stadt Zürich zum Beispiel. Ich bin viel an Universitäten mit Lehraufträgen beschäftigt und ich habe letztendlich Forschungs- und Beratungsprojekte immer wieder mit der Fragestellung, wie könnte sich Zukunft entwickeln und was bedeutet das für unser heutiges Tun und Handeln.
Nun legst du deinen Fokus ja auf die Mobilität. Welche großen Entwicklungen gibt es da gerade und wo würdest du sagen, geht die Reise hin in den nächsten Jahren?
Ja, also das ist natürlich schon wieder die einfachste und schwierigste Frage vorneweg.
Ja.
Weil alle sagen natürlich, klar, die Autonomisierung und Digitalisierung, die prägt die Mobilität der Zukunft massiv. Und das stimmt natürlich auch. Aber das ist nur eins dieser Themenfelder, die relevant sind. Und sie sind für unterschiedliche Regionen dieser Welt auch sehr unterschiedlich relevant. Für mich sind es eigentlich drei Paradigmen, von denen ich immer ausgehe und über die ich immer spreche, die eigentlich sehr, sehr gut zusammenfassen, was eigentlich die vielfältigen Entwicklungen sind, wenn wir über die Mobilität der Zukunft nachdenken. Und das eine, das ist eben sehr stark das autonome Thema. Ich nenne das autonome Individualmobilität. Letztendlich ist das die Fortschreibung unserer automobilen Mobilitätskultur, ja, mit all ihren Besonderheiten, mit all ihren positiven, aber natürlich auch sehr vielen negativen Begleiterscheinungen. Und die autonome Technologie wird natürlich dafür sorgen, einerseits, ja, die hehre Hoffnung, dass wir dann mehr Fahrzeuge teilen, dass wir dann effizienter in der Stadt unterwegs sind, aber, und das ist eigentlich in diesem Paradigma der Fokus, es wird auch bedeuten, dass viele Menschen sich wiederum ein Auto kaufen und mit diesem Auto diesmal nicht alleine fahrend unterwegs sind, sondern gefahren werden. Und das hat massive Auswirkungen tatsächlich auf die Räume, in denen wir uns bewegen und auf die Räume, in denen wir leben und arbeiten. Also das Auto wird in diesem Paradigma der neue dritte Ort, der neue dritte Raum, the third space, weil wir dort, wir werden dort konsumieren, wir werden dort essen, wir werden wahrscheinlich auch sogar schlafen, wir werden dort einkaufen. Und wir werden dies auf Strecken machen, die dann wahrscheinlich immer länger dauern und immer weit verzweigter sind, weil das Auto und der Roboter uns sehr, sehr viel abnimmt.
Da muss ich gleich noch fragen, hast du da einen Zeithorizont?
Ja, das ist ja mit Zeithorizonten in der Zukunftsfrage immer nicht so ganz einfach.
Ja.
Aber das ist ein Szenario tatsächlich.
Sprechen wir über Jahre, sprechen wir über Jahrzehnte? Gibt es so?
Genau. Wir sprechen tatsächlich eher über Jahrzehnte. Also auch wenn natürlich viel in den Medien über das Thema kolportiert wird, hat jetzt auch gerade die Corona-Krise wieder dazu geführt, dass wir eigentlich über Zeithorizonte 2040, 2050 sprechen. Die Technik ist überhaupt noch nicht bereit für Menschen auf der Straße genutzt zu werden und mit ihnen umzugehen. Es kommt immer wieder zu schrecklichen Unfällen und es gibt tatsächlich immer noch sehr, sehr viele Fehlfunktionen, die dort zu überbrücken sind. Und das ist natürlich vor allem, wenn wir über die Stadt sprechen, ein relevanter Aspekt, dass diese Technik dann irgendwann auf Autobahnen eingesetzt werden kann. Das ist sicherlich schon in ein paar Jahren der Fall, aber da ist es auch relativ irrelevant. Das heißt, ja, wir sprechen über sehr lange Zeiträume bei der Realisierung dieses Paradigmas. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, damit sich die Städte auf diese Zukünfte vorbereiten können. Denn die Städte, die warten da momentan noch sehr, sehr stark ab. Sie sagen, wir wissen noch gar nicht so richtig, worauf wir uns einstellen sollen und warten mal die weiteren technischen Entwicklungen ab. Und das ist natürlich fatal, weil über Mobilität gestaltend Einfluss zu nehmen, bedeutet gerade jetzt in dieser Frühphase der technischen Entwicklung, die Weichen zu stellen, welche Zukunft möchte ich eigentlich für meine Stadt haben. Und da sind natürlich zuallererst die Politiker gefragt, aber natürlich auch wir Akteure der Mobilitätsbranche im weitesten Sinne.
Was die anderen Paradigmen?
Genau. Ich würde sagen, das zweite Paradigma ist so etwas, was im Deutschen übersetzt Vernetzung, Verkehrsträger, im Englischen eher so seamless mobility, also nahtlose Mobilität, das Ineinandergreifen aller Akteure anbelangt. Da brauche ich auch autonome Mobilität oder Technologie für, aber in einem ganz unterschiedlichen anderen Maße. Letztendlich ist das ein Szenario, was sehr stark über den ÖPNV getrieben wird. Das heißt, das ist das Rückgrat der Mobilität in der Zukunft. Das Einfallstor, wo sich unterschiedliche Akteure, vielleicht auch Startups, vielleicht auch Technologieträger einklinken, um die gesamte Mobilitätskette der Menschen abbilden zu können. Das heißt, ich kann an jedem Ort zu jeder Zeit ad hoc entscheiden und mir werden Informationen zur Verfügung gestellt. Womit kann ich denn jetzt bestmöglich mobil unterwegs sein? Welches Fortbewegungsmittel steht mir im unmittelbaren Umfeld zur Verfügung? Und wenn ich mit dem gefahren bin, wie habe ich dann gleich eine Anschlussmobilität? Also es bedeutet einen sehr starken Informationsaufwand, es bedeutet Datenbedarfe. Aber es bedeutet eben auch der Fokus Kollektivmobilität gegenüber Individualmobilität. Und die autonome Technologie wird hier sehr, sehr stark im suburbanen und ländlichen Raum genutzt. Also überall da, wo ich Zubringerverkehre brauche, Zubringerstrecken brauche, die heute ja aus Grund von Personalkosten gar nicht mehr abgebildet werden können und wo eine Maschine mich von meinem Ort, von meinem Haus zum nächsten S-Bahnhof, zum nächsten Regionalbahnhof transportiert, wo ich dann wieder mit Massentransportmitteln unterwegs bin. Ja, und das dritte Paradigma ist so etwas, was ich als neue Mobilitätskultur bezeichnen würde, als Active Lifestyles vielleicht im Englischen übersetzt. Und das bedeutet nichts weniger als der Umbau unserer Städte. Und das hört sich jetzt erstmal dramatisch an, aber es ist das, was wir ja schon seit vielen, vielen Jahren an Amsterdam, an Kopenhagen oder an Utrecht bewundern, nämlich dass sie es geschafft haben, einen Mobilitätswandel herbeizuführen, dass Menschen mit Fahrrädern und zu Fuß unterwegs sind, dass es dort nicht zu Unfällen kommt. Das heißt, dass wir es mit einer sicheren, aktiven und gesunden Mobilität zu tun haben. Und dafür muss ich aber die Infrastrukturen umbauen. Ich muss dafür sorgen, dass Autos und Fahrradfahrer sich nicht mehr in den Weg kommen. Ich muss dafür sorgen, dass nicht mehr ein 1,50 Meter breiter Radweg zur Verfügung gestellt wird, sondern vielleicht ein 4,50 Meter oder 5,50 Meter breiter Radweg und dementsprechend weniger Autostraßeninfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein Szenario, was tatsächlich durch die Corona-Krise jetzt sehr stark reduziert. Also es ist faszinierend zu beobachten, wie man verstanden hat, dass Fahrradfahrer ja nicht nur ein aktives, gesundes Immunsystem besitzen, sondern dass natürlich auch viele Menschen umgestiegen sind vom öffentlichen Verkehr auf das Fahrrad in diesen Krisenzeiten und man angefangen hat, in Städten diesen Fahrradfahrern Raum zur Verfügung zu stellen. Und einige Städte stellen jetzt ihre gesamte Verkehrsstrategie und man könnte sogar sagen, die ganze Wirtschaftsstrategie auf dieses Paradigma um. Wenn man sich Mailand anguckt, wenn man sich Paris anguckt, das werden in 10, 20 Jahren ganz neue, ganz andere Städte sein. Und das würde ich mir auch für Deutschland mal wünschen, dass eine Stadt den Mut hat, diese sehr progressive, sehr fortschrittliche Mobilität auch umzusetzen.
Jetzt hast du ja überwiegend über Personenverkehr gesprochen. Wie sieht es im Güterbereich aus, Logistik? Welche Punkte siehst du da, die sich verändern werden in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Auch hier wiederum ist die Corona-Krise tatsächlich wie so ein Brennglas. Sie hat Entwicklungen beschleunigt oder pointiert, die wahrscheinlich sonst sehr viel länger und langfristiger wirksam gewesen wären. Und da möchte ich auf dieses Thema Onlinehandel natürlich eingehen. Wir haben unfassbare Zuwachsraten über die letzten Wochen und Monate im Onlinehandel verzeichnet. Nicht für alle Produktkategorien, aber doch für sehr, sehr viele. Das übersteigt die normalen Weihnachtseinkäufe oder die normalen Black Friday-Einkäufe bei weitem. Und man sieht, was es braucht, um genau so eine Logistik bewerkstelligen zu können. Und da sind uns die Amerikaner etwas voraus, weil die jetzt mittlerweile anfangen, nicht nur auf Universitätscampussen, sondern auch in den Städten sogenannte Zustellroboter, Zuliefererroboter einzusetzen. Ich sage dazu Delivery Bots. Das ist natürlich einerseits eine ganz fantastische, effiziente und hygienisch saubere, gesunde Lösung, nämlich die Pakete von einem Roboter über die letzte Meile oder die letzten paar Kilometer zustellen zu lassen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass hier die Verabschiedung des Paketboten so langsam eingeläutet wird. Also diese neuen Technologien sind einerseits sehr faszinierend, aber sie sind auch immer sozial wirksam. Und deswegen ist dort immer die Frage, wie schnell realisiert sich das eigentlich in unseren Breiten, auch wenn eigentlich die technischen Voraussetzungen mittlerweile dafür gegeben sind. Und das gesamte Logistiksystem vor diesem Hintergrund, das heutige Logistiksystem vor diesem Hintergrund in Frage gestellt wird. Und da bin ich mal gespannt, ob Städte den Mut haben, diesem Weg zu folgen oder ob das ein rein amerikanisches Modell bleiben wird.
Du hast es jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, die Wirksamkeit, sowohl positiv als auch negativ. Wo würdest du denn sagen, sind aktuell die großen Konfliktlinien?
Naja, die Konfliktlinien, wenn wir jetzt vor allem mal auf Deutschland gucken, ist Automobilität versus alle anderen. Und hier scheint es ja tatsächlich erstmalig nach Jahrzehnten so eine kleine Gewichtsverschiebung, Rollenverschiebung sich zu realisieren. Wenn man jetzt nur mal sieht, wie die letzten politischen Entscheidungen zum Konjunkturpaket angelagert sind, was ja noch vor 5 Jahren vollkommen unvorstellbar gewesen wäre, nämlich, dass die Automobilindustrie nicht unterstützt wird, ihre Diesel- und Benzinfahrzeuge in den Markt zu bringen, sondern dass die Bundesregierung gesagt hat, wir fokussieren uns jetzt mal auf eine zukunftsfähige Technologie, nämlich Elektromobilität und Wasserstoffmobilität, weil wir glauben, hier ist dringend ein Ausbaubedarf an Infrastrukturen, hier ist dringend ein Bedarf an Forschungsinvestitionen und hier ist dringend ein Bedarf natürlich für eine saubere lokale Luft mit wenig oder gar keinen Emissionen. Und das ist natürlich etwas, wo ich hoffe, dass sich dieser Bewusstseinswandel natürlich jetzt auch langsam räumlich in den Städten niederschlägt. Es ist schier unsinnig, dass Städte mit 40, 50, 60.000 Einwohnern breit angelegte Straßeninfrastrukturen besitzen und dann der bereits angesprochene klitzekleine Radweg daneben existiert. Da muss es eine Gleichberechtigung letztendlich der Verkehre geben, zum Wohle aller. Auch wenn sich die Autofahrer ja meistens nicht vorstellen können, mit alternativen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, so zeigen doch die Erfahrungen eigentlich in jeder Stadt dieser Welt, dass wenn sie zu ihrem Glück gezwungen werden, sie auch sehr, sehr schnell verstehen, was man ihnen dort geschenkt hat.
Nun sind wir in Deutschland natürlich irgendwie zweifach betroffen irgendwie von diesem Fixierung auf die Autogerechtigkeit, einerseits durch eben die Autoindustrie, andererseits aber, dass der Umbau zur autogerechten Stadt ja nur vollzogen werden konnte, weil die Städte nach dem Zweiten Weltkrieg überwiegend zerstört waren. Braucht es solche radikalen Umbrüche, um eine Entwicklung voranzubringen, wie eben damals die autogerechte Stadt oder jetzt vielleicht auch durch Corona, durch den Klimawandel, irgendwie eine nachhaltigere Mobilität?
Nee, das braucht es nicht. Davon bin ich gänzlich überzeugt. Die Stadt Kopenhagen oder auch Singapur. Singapur ist immer ein schlechtes Beispiel, weil es ein autokratischer Staat ist und man dort ja relativ viel einfach so machen kann. Aber nichtsdestotrotz, beide diese Städte haben mit dem Rücken zur Wand gestanden in den 60er, 70er Jahren. Sie hatten beide im Grunde genommen ein großes Fragezeichen hinter ihrer Zukunftsfähigkeit gesetzt. Sie hatten eine hohe Arbeitslosigkeit, sie hatten kaum wirtschaftsstrukturelle Basis und sie haben im Grunde genommen einen Weg gesucht, der sie aus diesem Dilemma herausführt. Und beide haben gesagt, die Mobilität ist eines der wesentlichen Stellhebel, um aus dieser Krise herauszukommen und in eine langfristig nachhaltige Zukunftsgestaltung zu kommen. Und wenn wir jetzt mal nur über Kopenhagen sprechen, Kopenhagen hat diesen Umbau, ja, er dauert Zeit, aber über viele Jahre kontinuierlich über alle politischen Themen hinweg immer fortverfolgt. Und das ist natürlich etwas, was bei uns in Deutschland sehr, sehr schwierig ist. Also eine politische Entscheidung wird gleich in Frage gestellt, aber nichtsdestotrotz, durch die Vielzahl von kleinen Maßnahmen können auch solche Paradigmen sich in Deutschland realisieren.
Ja, direkt mal da eine Anschlussfrage. Was braucht es denn, damit es dort eine positive, nachhaltige Entwicklung gibt?
Es braucht positive Beispiele und positive Erzählungen. Das sieht man ja auch beim Beispiel Klimawandel. Wir reden seit Jahrzehnten nur über dystopische Rahmenbedingungen, über dystopische Zukünfte, aber kein Akteur, kein Mensch wird in positive Welten entführt, ja, in positive Gestaltungsaspekte überführt. Wir sehen immer nur das Negative und können uns nicht vorstellen, was ein Umschwenken denn an positiven Folgewirkungen haben könnte. Und genau das Gleiche muss mit der Mobilität passieren. Ja, wir brauchen diese positiven Bilder aus anderen Ländern. Wir brauchen Informationen und Transparenz über die Prozesse, die da zugrunde gelegt waren. Und dann müssen wir letztendlich mit allen Akteuren zusammen versuchen, diese Wege zu bestreiten. Aber wir sind leider sehr, sehr gut darin, immer nur uns über negative Folgewirkungen auseinanderzusetzen und wenig über positive Folgewirkungen.
Wo siehst du denn da die Handlungssphäre, wo es den großen Nachholbedarf gibt? Ist das die Politik oder ist das die Wirtschaft?
Ja, und die Gesellschaft. Alle drei.
Okay. Würdest du jetzt nicht sagen, dass da jetzt mal durch Fahrtabhängigkeiten, durch Hemmnisse oder sowas, dass man da identifizieren könnte in einer bestimmten Sphäre, irgendwie da hakt es eben?
Nee, also es gibt natürlich die Fahrtabhängigkeiten, aber um aus diesen Fahrtabhängigen herauszukommen, braucht man halt alle Akteure, um einmal an diesem System zu rütteln und diesen neuen Pfad nicht nur zu betreten, sondern ihn vorher auch gesehen zu haben. Und ich meine, die Automobilindustrie, die hat ja schon viele gute Sachen gemacht. Sie hat sehr, sehr frühzeitig das Carsharing damals eingeführt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist leider immer nur auf die Innenstädte begrenzt. Kann man aber auch sagen, es wird trotzdem noch relativ wenig genutzt von den Menschen vor Ort. Warum wird es wenig genutzt? Es ist natürlich auch sehr teuer, sehr elitär, sehr nischenhaft, ja. Kann die Politik da nicht die Rahmenbedingungen verändern? Kann sie nicht die Verträge ausgestalten und sagen, Carsharing müsste auch an den Stadträndern oder in den Vororten angeboten werden? Sind die Menschen nicht bereit, auf ihr eigenes Auto zu verzichten, um genau solche alternativen Modelle vielleicht auch mal auszuprobieren? Gibt es da nicht Incentivierungen dafür? Also du kannst an jedem dieser Schräubchen drehen und stellst fest, naja, letztendlich sind wir alle drei Akteure doch in der Verantwortung, einen Wandel herbeizuführen. Und was es dafür braucht, ist halt eine gemeinsame Strategie. Wir dürfen keine Barrieren, keine Grenzen zwischen diesen Akteuren errichten. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund davon, über autofreie Städte zu debattieren. Weil autofreie Stadt ist für mich das Synonym von einem großen Graben, von einem großen Konflikt. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Miteinander. Also wir brauchen geteilte Straßen, Shared Streets, ja, wo die Autos langsam fahren, vielleicht auch mit neuen Technologien sehr, sehr sicher fahren, aber wo dann auch Fahrradfahrer und Fußgänger auf den Straßen unterwegs sind. Das hört sich zwar sehr utopisch an, aber das wird in Holland seit vielen, vielen Jahren gelebt. Die meisten Straßen oder viele Straßen sind dort Shared Streets. Und es gibt dort keine Unfälle, weil man es verstanden hat, gemeinsam die Mobilität zu absolvieren. Und ja, das sind dann solche Bilder, die man braucht. Und es braucht den Mut natürlich der Umsetzung.
Jetzt sind die drei Paradigmen, die du vorhin genannt hast, ja mitunter auch mit disruptiven Ereignissen verbunden, beziehungsweise Technologien. Wie würdest du jetzt einschätzen, dass Unternehmen, aber auch Verwaltung und Politik, beziehungsweise dann auch Nutzende von Mobilität sich einstellen können? Okay, wo geht eine Entwicklung wirklich hin? Also was kommt wirklich und wo irgendwie landet man vielleicht in einer Sackgasse?
Ja, das Schöne an diesen Paradigmen ist ja, sie können parallel existieren. Sie können auch parallel in einer Stadt existieren. Und das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Wie sieht denn eine Stadt aus, die sowohl Active Lifestyles als auch autonome Individualmobilität miteinander vereinen soll? Das ist ja eigentlich ein ganz spannender Raum, der sich dort realisiert. Ja? Einerseits hochsicher für alle Beteiligten, keine Verkehrsunfälle mehr, ein Miteinander. Fahrradfahrer werden auf kurzen Strecken massiv bevorteilt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch autonome Individualmobilität, die vielleicht auch gerade sehr, sehr sozial wirksam ist. Also die gerade ältere Menschen integriert, die gerade Menschen mit Behinderungen integriert, ja, die rund um die Uhr den ÖPNV ergänzen kann und nicht nur zu bestimmten Taktzeiten. Also es sind ja auch sehr, sehr, sehr attraktive Konstellationen, wenn man mal darüber nachdenkt, wie diese Paradigmen in unterschiedlichen Ausprägungen existieren. Heute ist es so, dass die Städte vornehmlich immer auf eine Zukunft setzen und sagen, ja, die Autofahrer haben uns noch nie Probleme bereitet. Wir wollen mit den Autofahrern weiter in die Zukunft gehen. Wir wollen mit den Straßen weiter in die Zukunft gehen. Das unterstützt unsere wirtschaftliche Entwicklung. Das sagen viele Städte. Und denen müsste man natürlich diese beiden Alternativwelten dann vorlegen und gemeinsam diskutieren, wo kann man eigentlich das eine Modell mit den alternativen Modellen ganz gut in Einklang bringen und wie könnte das für deine Stadt aussehen. Das finde ich eigentlich sehr spannende Überlegungen, sehr schöne Workshops.
Nun ist in dieser Diskussion ja immer auch dann davon die Rede, wie viele Menschen oder Arbeitsplätze direkt und indirekt an dieser Automobilindustrie, wie sie jetzt aktuell existiert, dranhängen. Wie viel Wertschöpfung, Einzelhändler gehen sofort auf die Barrikaden, wenn in irgendeiner Innenstadt eine Straße verkehrsberuhigt werden soll, weil sie argumentieren, Menschen wollen mit dem Auto zum Laden fahren, wollen parken etc. Wie entkräftest du solche Argumente oder beziehungsweise wie stehst du dazu?
Ja, heute sehen wir ja, dass eine Stadt, die eher auf Fahrradfahrer setzt, einen sehr positiven Effekt verzeichnet, wenn es zum Beispiel um den Einzelhandel geht. Wir sehen, das sind Städte, die für die Arbeitnehmer, die in Zukunft in diesen Städten arbeiten sollen und dort vielleicht eigene Unternehmen gründen, genau dies die attraktiven Städte sind. Also wenn man sich die Livability Indexes der unterschiedlichen Institutionen anguckt, sind das halt immer Kopenhagen, sind das halt immer Wien, ist halt immer irgendwie Sydney oder Melbourne. Das heißt, alle Städte, die verstanden haben, dass Automobilität nicht die Zukunft ist. Also es ist ganz interessant zu sehen, wie wirklich von dem kleinsten Einzelhändler der profitiert, wenn vor seinem Laden ein breiter Bürgersteig ist und Fahrradabstellplätze und keine Autoparkplätze mehr sind und wie ganze Städte als Volkswirtschaften gesehen von dieser Entwicklung profitieren. Und da möchte ich auch immer gerne wieder Andreas Reckwitz zitieren in seiner Arbeit Die Gesellschaft der Singularitäten. Die Städte befinden sich in einem Attraktivitätswettbewerb. Attraktivitätswettbewerb um Fachkräfte, um die akademische Mittelschicht, die akademische Mittelklasse, die man braucht, um Wertschöpfung in der Zukunft überhaupt realisieren zu können. Und diesen Attraktivitätswettbewerb gewinnen dann eben Städte, die für die Menschen attraktiv sind. Und Städte in denen Autos Fahrradfahrer töten und in denen Geräusch und Verkehrslärm zu Depressionen und Krankheiten führt und wo breite Straßen das Überschreiten für Kinder oder Spielen für Kinder verhindern, sind keine attraktiven Städte.
Du hast jetzt ein paar Mal schon beschrieben, was aus deiner Sicht irgendwie nachhaltig oder nachhaltiger wäre. Wie würdest du denn allgemein diesen Begriff in diesem Kontext definieren für dich selber?
Naja, also Nachhaltigkeit ist einerseits holistisch. Es bedeutet immer die Inbezugnahme von sozialen, ökologischen und ökonomischen Belangen. Und es ist zeitlich orientiert. Zeitlich im Sinne von, wir müssen diesen Prozess verstehen, wie wir uns kontinuierlich mit nachhaltigen Gedanken auseinandersetzen und wie wir uns kontinuierlich in Frage stellen, ob das, was wir tun und das, was wir machen, ob das nachhaltig ist. Das heißt, es gibt keinen Endzustand, genauso wenig wie es bei einer Smart City einen Endzustand gibt. Das sind alles Prozesse, die uns verstehen lassen müssen, wie ausgeliefert wir doch über bestimmte oder von bestimmten Rahmenbedingungen sind. Und diese Rahmenbedingungen gilt es zu verstehen und immer wieder in einen nachhaltigen Prozess zu übersetzen.
Und wie würdest du dann, sag ich jetzt mal, entlang dieser von dir skizzierten Paradigmen Erfolg definieren? Also wann ist eine Mobilität erfolgreich?
Ich lebe in Berlin-Mitte und Studien sagen, dass das der Berlin per se, aber natürlich Berlin-Mitte nochmal im Besonderen, dass das der Ort ist mit der höchsten Mobilität in Deutschland, teilweise sogar weltweit. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich mir die Fortbewegungsmittel mal abzähle, brauche ich 36 Finger, um alle Alternativen, die mir an diesem Ort zur Verfügung stehen, überhaupt abdecken zu können. 36. Das ist das eigene Fahrrad, das ist das Bike-Sharing, das ist das Carsharing, das ist das stationäre Carsharing, das ist der Ride-Hailing-Service, das ist der U-Bahn, die S-Bahn, das ist die Mitfahrzentrale, das ist der Scooter, das ist das Moped und so weiter und so fort. Ja, 36 unterschiedliche Optionen. Wenn ich mich jetzt 30, 40, 50 Kilometer von diesem Ort wegbewege, habe ich in der Regel 3 Optionen. Das Auto, das Fahrrad und wenn ich Glück habe, 1-2 Mal am Tag den ÖPNV. So, und das ist Mobilität. Ich bin in einem Mobilitätsraum, ich lebe in einem Mobilitätsraum mit Möglichkeiten, mit Alternativen, mit Optionen. Die Menschen im suburbanen Raum, im ländlichen Raum, die leben nicht in einem Mobilitätsraum. Das ist für mich Restricted Mobility, ja, also stark eingeschränkte Mobilität. Das heißt, Mobilität für Städte, für Regionen bedeutet, dort, wo heute keine Mobilität ist, diese hinzubringen. Und da gibt es ja jetzt so langsam geht es los mit Mobility Hubs, wo man so kleine Orte identifiziert, meistens Umsteigeorte, wo dann die Mobilitätsdienstleistungen auch angeboten werden für Menschen, wo normalerweise relativ wenig Mobilitätsalternativen zur Verfügung stehen. Und genau darüber muss man nachdenken, wenn man über Mobilitätswandel nachdenkt, dass es eben nicht nur die reinen Fortbewegungsmittel, sondern es ist immer auch die Frage, wo brauche ich diese Fortbewegungsmittel? Und es ist vollkommen irrelevant, wenn ein E-Scooter in Berlin-Mitte angeboten wird, weil hier habe ich bereits sämtliche Mobilitätsalternativen. Das heißt, ich muss diese Scooter dort anbieten, wo es wenig Alternativen gibt, um die Menschen dort zu befähigen, mobil sein zu dürfen.
Gibt es denn aus deiner Sicht so eine Art Recht auf Mobilität oder so eine Pflicht der Mobilitätsvorsorge durch den Staat oder durch Kommunen?
Nee, anscheinend gibt es das nicht tatsächlich. Wir haben natürlich auch wieder durch die Corona-Krise gemerkt, was es bedeutet, wenn die Menschen nicht mobil sein dürfen, wenn sie quasi bewegungslos sein müssen. Man könnte das jetzt dystopisch argumentieren und sagen, dann hat die häusliche Gewalt zugenommen, haben Kinder darunter gelitten, Frauen haben darunter gelitten, weil Menschen eingesperrt waren, weil sie sich nicht mehr bewegen durften. Andererseits könnte man argumentieren, Der Wert der Mobilität wurde auch geschätzt. Mobilitätsreiche haben anderen Menschen Mobilität geschenkt, die nicht mehr mobil sein dürfen. Das bedeutet, wir haben Einkäufe erledigt für unsere Nachbarn, die krank waren oder die alt waren. Ja, und das ist nicht nur hier in Berlin passiert, sondern es ist überall auf der Welt passiert. Und da gab es schon ein Verständnis darüber, was Mobilität eigentlich für den Einzelnen bedeutet. Ist es eine staatliche Aufgabe? Nein, ist es nicht. Aber es ist eine Entscheidung des Staates zu sagen, brauche ich eine Pendlerpauschale im ländlichen Raum, um eine Mobilität zu unterstützen, die auf Entfernung, auf Distanz basiert ist? Oder müsste man nicht vielmehr eine Pauschale einführen, um Mobilität quasi zu incentivieren, ja, also um nachhaltige, gute Mobilität zu incentivieren. Aber das sind Fragestellungen, ich glaube, die sind dann doch eher sehr, sehr langfristiger Natur.
Nun nochmal zurück zu deinen drei Paradigmen. Du hast sie genannt, autonome Individualmobilität, eine nahtlose oder seamless Mobility und eine neue Mobilitätskultur. Wo würdest du sagen, werden diese Paradigmen mit all ihren Entwicklungssträngen raumwirksam? Also wie werden sie unsere Städte, den ländlichen und suburbanen Raum am meisten verändern? Was denkst du?
Ja, das ist natürlich jetzt eine große Frage wieder. Also wenn wir mal mit den autonomen Technologien anfangen, dann ist es sicherlich so, dass der eigene Parkplatz natürlich zunehmend in Frage gestellt wird. Also brauche ich den Parkplatz vor der Tür? Brauche ich den Parkplatz in der Tiefgarage eigentlich noch, wenn ich eigentlich autonome Fahrzeuge zur Verfügung habe, die mich an jedem beliebigen Ort einfach nur noch aufsammeln und irgendwo wieder rausschmeißen? Also ich muss mir darüber Gedanken machen, wo dürfen eigentlich welche Fahrzeuge in Zukunft halten und wo dürfen sie parken. Und es ist halt nicht mehr über Schilder geregelt, sondern über den Austausch zwischen den urbanen Infrastrukturen, also sei es die Bürgersteigkante als prominentestes Beispiel. Wer darf jetzt gerade an welcher Bürgersteigkante parken? Ist das der Lieferservice für die Pizza oder ist es das Sammeltaxi, was gerade die Schulkinder zur Schule befördert? Ist es ein Sharing-Fahrzeug, was Angestellte einer Firma irgendwo eingesammelt hat? Also du siehst, es gibt unzählige Optionen, wer an der Fahrzeugkante in Zukunft halten darf und wer wo parken darf. Und da braucht auch die Stadt wiederum ein Verständnis darüber, wie organisiere ich eigentlich Raum und Infrastrukturen in Zukunft? Das ist eine knappe Ressource und knappe Ressourcen sollten dementsprechend auch genutzt werden. Das heißt, das ist autonome Technologie. Wir sprechen natürlich viel über Elektromobilität. Wo stehen Ladesäulen? Wer hat Zugriff zu welchen Ladesäulen? Inwieweit werden die bepreist? Inwieweit kann ich dort kostengünstig Strom beziehen? Sind das alles öffentliche Parkplätze? Inwieweit muss ich Unternehmen befähigen, dass sie solche Ladeinfrastrukturen zur Verfügung stehen? Auch alles sehr raumwirksame Fragestellungen. Was ist mit den Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs? Was ist mit den klassischen Taxibuchten, die wir noch immer in unseren Städten haben? Brauche ich solche Wartezonen? Brauche ich solche Umsteigezonen, wenn sich doch immer mehr virtualisiert? Wenn auch Navigation wahrscheinlich sehr viel stärker ineinander greift? Was bedeutet Vernetzung der Verkehrsträger? Es bedeutet, dass sich Fahrzeuge unterschiedlicher Verkehrsarten, Fortbewegungsarten immer wieder an unterschiedlichen Orten und Räumen treffen können, um Umstiege nahtlos zu gewährleisten. Wie sehen solche Umsteigeorte aus? Sind das dann noch Bahnhöfe oder sind sie nicht vielmehr ein Inbegriff von Wohnen, von Arbeit und von Mobilität? Also auch da wieder eine neue Begrifflichkeit, von wie wir unsere Städte in Zukunft gestalten. Und mit Fahrrädern natürlich auch. Welche Straßen brauchen wir in Zukunft noch? Muss eine vierspurige Autostraße in der Innenstadt immer noch Realität sein? Oder reicht es nicht, wenn wir nur eine Spur oder zwei Spuren für Autos zur Verfügung haben und der Rest ist öffentlicher Raum? wo sich Fußgänger und Fahrradfahrer frei bewegen können? Was ist mit den Paketdiensten in diesem Szenario? Dürfen die auf dem Bürgersteig rauffahren, so wie heute? Müssen sie in der zweiten Reihe parken? Oder gibt es dafür extra Infrastrukturen, die von Städten vorgehalten werden? Also du siehst, es ist eine Vielzahl von Fragen, die je nach Art und Zustandekommen des Paradigmas anders beantworten müssen, aber die alle optional sind. Sie sind alle möglich und ich muss eine Entscheidung treffen.
Nun sagst du, und das steht auch als Leitfrage auf deiner Website, wie bereiten wir uns auf eine ungewisse Zukunft vor? Wenn jetzt Unternehmen oder Kommunen irgendwie daran gehen zu gucken, alles klar, in den nächsten 10, 20 Jahren verändert sich etwas, die spüren das ja und es ist ja auch immer häufiger Thema, auch bei Wahlkämpfen, aber wie gehen die dann konkret beispielsweise mit Parkhäusern um oder mit Tankstellen oder ne, du hast gesagt, diese City-Ringe, diese großen Radialstraßen, was würdest du denen raten, abzuwarten oder konkret ins Gestalten zu kommen?
Nein, konkret ins Gestalten zu kommen. Denn abwarten ist der größte Fehler, weil dann werden die Akteure ihre Entscheidungen treffen und die Städte sind im Grunde genommen nur noch der Empfänger dieser Entscheidung. Ich würde mit denen szenarisch arbeiten und argumentieren. Ich würde sie fragen, was bedeuten diese Szenarien? Jedes Szenario für sich ganz konkret für eure Stadt, für diese Stadt, in der wir leben und arbeiten wollen. Und ich würde sie dann fragen, und jetzt haben wir die Konsequenzen für jedes einzelne dieser Szenarien erarbeitet. Und was sind die Königswege? Welche dieser Maßnahmen sind über alle Szenarien gültig? Wie müssen wir uns vorbereiten darauf, wenn jetzt jedes dieser Szenario eintreffen könnte? Und man wird immer wieder feststellen, wie viele Maßnahmen es gibt, die ganz konkrete Gestaltungsoptionen beinhalten und die ganz genau aufzeigen, wer sind wir eigentlich als Stadt und wo wollen wir hin als Stadt? Das heißt, Ungewissheit macht dich im Grunde genommen handlungsfähig, weil du dich ganz explizit mit dieser Ungewissheit auseinandersetzt und darüber zu sehr vielen Gewissheiten kommst, in welche Zukunft du dich eigentlich bewegen willst. Und das ist immer sehr, sehr spannend und das gilt sowohl für Städte und Regionen als auch für wirtschaftliche Akteure.
Nun ist es ja so, du hast es ja gesagt, du kommst aus der Beratung oder kommst auch aus diesem Kontext der Automobilunternehmen. Nehmen die diesen radikalen Wandel jetzt schon so wahr?
Ja, der radikale Wandel, der ist immer wichtig für diese Akteure, wenn er in großen Städten, in großen Metropolen vonstatten geht. Und wahrscheinlich ist der nächste Lackmustest, sagen wir es mal so, findet, glaube ich, in 3 Tagen in Paris statt. Da ist nämlich die Kommunalwahl für das Bürgermeisteramt in Paris. Und Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin, die aktuelle Bürgermeisterin von Paris, die sagt ja seit vielen Jahren, ich möchte die Dominanz von Autos in der Stadt brechen. Und sie hat da viele Maßnahmen eingeführt. Straßen entlang der Seine hat sie komplett autofrei gestaltet. Sie verringert nach und nach öffentlichen Parkraum. Sie verteuert öffentlichen Parkraum. Und sie sagt halt jetzt, ich gehe in den Wahlkampf mit einer Agenda und das ist die 15-Minuten-Stadt. Das heißt, ich werde 350 Millionen Euro investieren, um in jeder Straße in Paris einen Radweg zu installieren. Und ich werde Flächennutzung so umgestalten, dass jeder Bürgerinnen und Bürger von jedem Ort in Paris maximal 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein muss, um einen Grünraum, einen Lebensmittelhandel, eine Bildungseinrichtung, eine Arbeitsstätte, eine Gesundheitseinrichtung aufsuchen zu können. Und das ist natürlich im Zentrum von Paris ganz einfach, aber am Stadtrand ist das natürlich umso schwieriger. Und das sind natürlich Botschaften, die werden sehr, sehr genau gelesen. Nicht nur von der Automobilindustrie, sondern von allen Akteuren. Und ich hatte es ja anfänglich gesagt, Mailand ist auf einem sehr, sehr progressiven Weg, was die zukunftsfähige Gestaltung anbelangt. Paris, Brüssel mittlerweile, London plant eine der größten Fußgängerzonen der Welt. New York widmet nach und nach Straßenraum um, verbietet Autofahrern die Durchfahrt und sieh mal einer an, in den Nachbarschaften ist plötzlich kein Stau, sondern alle fahren mit dem ÖPNV. Ja, also du siehst, wie sich solche Entscheidungen sehr, sehr stark im Mobilitätsverhalten auch niederschlagen. Und das wird realisiert. Und natürlich bereiten sich die Konzerne dementsprechend auch auf solche Zukünfte schon vor.
Jetzt hast du nur Städte genannt, die nicht in Deutschland liegen. Hm. Woran liegt das?
An der Automobilindustrie, beziehungsweise an der scheinbaren Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft an der Automobilindustrie. Und ich sage scheinbar, weil wir uns auch hier wiederum keine alternative Zukunft vorstellen können. Das haben wir ja auch schon beim Energiewandel gesehen. Ja, wir diskutieren immer darüber, wie viele Arbeitsplätze gerade wegfallen im Bergbau oder in Atomkraftmeilern oder bei konventionellen Energieträgern. Und wir stellen uns nur ganz selten die Frage, wie viele Arbeitsplätze eigentlich geschaffen werden könnten, wenn wir diese Energiewende so realisieren, wie wir sie eigentlich bräuchten. Also auch da sind wir wieder bei den fehlenden positiven Narrativen. Wir definieren einen Zeitpunkt X und sagen, so ist es richtig. Und dieser Zeitpunkt X, der wird nicht in die Zukunft übertragen. Er ist nicht vermittelbar für alternative Zukunftsrealitäten. Und das ist tatsächlich sehr, sehr fatal. Und du hattest ja anfänglich auch gesagt, brauchen wir dafür diese radikale Krise? Ich glaube immer noch, nein, wir brauchen sie nicht, weil es schon so viele gute Beispiele gibt. Aber wir brauchen an der einen oder anderen Stelle halt eine Verwaltung, die nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Und daran mangelt es doch aller Orten.
Du hast, wie ich finde, sehr, sehr schöne Beispiele aufgelegt. In den vergangenen Jahren ist mir zumindest so aufgefallen, irgendwie, dass die Diskussion eher darum kreiste, okay, wie viele Jobs sind da irgendwie vorhanden, und dann wurden so bestimmte Leuchtturmprojekte wie dieses viel diskutierte Flugtaxi erwähnt. Wie nimmst du diese Diskussion wahr? Also ist das so eine Verharrung in alte Modelle, in alte Denkstrukturen und was dann von der Politik und den Medien getragen wird? Oder ja, wie nimmst du es wahr?
Ja, es ist diese Faszinität von diesen technologischen Startups, die halt exzellent darin sind, ihre Visionen zu vermitteln und aufzuzeigen, und die dann auch immer exzellent darin sind, ihre positive Wirkung darzulegen. Und so eine Drohne, so ein Flugtaxi hat für Städte tatsächlich keine einzige realistische Option. Also keine, das stimmt nicht. Aber die Experten, die sich mit diesem Thema lange beschäftigen, sagen mir, es gibt eigentlich kein Anwendungsszenario, wo solche Drohnen im städtischen Raum sinnvoll einzusetzen sind. So ist es richtig formuliert.
Aber werden sie kommen? Also, weil ich bin jetzt mit Zurück in die Zukunft aufgewachsen und da hieß es, 2015 haben wir Flugautos.
Ja, du, wir haben auch vor 2 Jahren, haben die Zeitung geschrieben, im Jahr 2020 haben wir sehr, sehr viele autonome und fahrerlose Fahrzeuge auf den Straßen. Und die Bundesregierung hat vor 5 Jahren gesagt, im Jahr 2020 haben wir 1 Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Also Prognosen oder dieser Zahlenfetisch, wenn die Zukunft, für die Zukunft, der ist sehr prominent und der wird leidlich ausgenutzt und viele Leute fallen immer darauf herein. Und die 5 Wirtschaftsweisen sind das beste Beispiel an dieser Stelle, wenn sie ihre alljährlichen Prognosen über das nächste halbe Jahr veröffentlichen. Nein, es ist attraktiv, mit solchen Szenarien und mit solchen Rahmenbedingungen zu hantieren und dem zu folgen. Aber wir müssen uns halt wiederum fragen, Was ist das eigentlich für eine Stadt, in der wir in Zukunft leben wollen? Wollen wir solche Helikoptersysteme über unseren Köpfen haben, die jederzeit fremdgesteuert werden können, die jederzeit überbrückt werden können von Hackern oder sonst welchen Akteuren? Das ist technisch überhaupt gar kein Problem. Wollen wir das? Oder sagen wir, nee, es gibt doch eigentlich Beispiele auf der ganzen Welt, die uns zeigen, so möchten wir auch in Zukunft leben und vielleicht folgen wir doch eher diesem Weg. Woran das liegt? Ich habe natürlich deine Frage nicht beantwortet, das ist mir vollkommen klar. Ja, es ist die Hoffnung, dass Technologie soziale Probleme löst. Und diese Hoffnung ist fatal.
Wir kreisen die ganze Zeit bei diesem Thema Mobilität um die Art und Weise, wie diese Geräte, diese Mobilitätsgerätschaften angetrieben werden. Du hast Elektromobilität einmal erwähnt. Wie siehst du denn das Thema generell? Also so, sag ich jetzt mal, wünschenswert wäre ja eine Dekarbonisierung, eine postfossile Mobilität. Wo denkst du, geht der Weg dahin?
Also ich glaube, da ist tatsächlich die Entscheidung der Bundesregierung wegweisend. Also ich gehe davon aus, dass wir vielleicht noch 10 Jahre die Entwicklung und also die weitere Entwicklung und Forschung im Bereich konventioneller Antriebe sehen werden. Und ab dem Jahr 2030 wird es keine Entwicklung mehr in diesem Bereich geben. Ich glaube, das ist fast schon eine Prämisse. Das heißt, die Dekarbonisierung, die postfossile Gesellschaft, die ist durch diese Entscheidung massiv unterstützt worden. Ich glaube, Elektromobilität es gibt keine Alternative zum elektromotorischen Antrieb. Und jetzt ist nur die Frage, werden wir wasserstoffmotorische Antriebe haben, werden wir rein batterieelektrisch motorische Antriebe haben. Das ist für mich, da bin ich kein Experte. Das kann ich nicht beantworten, diese Fragestellung. Aber dass es in diese postfossilen Antriebswelten geht, das ist für mich außer Frage seit dieser Entscheidung, aber auch eigentlich noch viel stärker, seitdem die EU-Kommission ihre Luftqualitätsvorgaben realisiert hat. Denn machen wir es uns nicht vor, dass jetzt in diesem Jahr die ganzen neuen Produkte der Elektromobilität in den Markt kommen, ist ja nicht, weil wir Menschen jetzt plötzlich alle ein Umweltverhalten an den Tag legen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist rein die Fragestellung, wie viel Strafen muss die Automobilindustrie ab nächstem Jahr an die EU-Kommission zahlen, weil sie ihre Emissionsgrenzwerte nicht eingehalten hat. Das ist der einzige Grund. Das heißt, Volkswagen muss jetzt in diesem Jahr Elektrofahrzeuge verkaufen. Sie müssen es einfach, weil sie sonst vor Strafzahlungen in Milliardenhöhe damit konfrontiert werden. Und das heißt, dass das Auto ist ja jetzt vor kurzem vorgestellt worden. Und daran misst sich auch die Zukunft der deutschen Automobilindustrie, inwieweit sie es schaffen, so schnell wie möglich wettbewerbsfähige Produkte dort verkaufen zu können.
Als Abschlussfrage, wie optimistisch bist du, was diese Entwicklung angeht?
Ich bin eigentlich sehr optimistisch. Wir haben jetzt 5 Jahrzehnte, 6 Jahrzehnte eigentlich in dieser eigenen Welt gelebt. Und für mich verdichten sich seit vielen Jahren die Anzeichen, dass dieser Pfad tatsächlich jetzt zu Ende ist. Ich beobachte diese Themen seit über 20 Jahren. Ich bin oft eines Besseren belehrt worden. Aber es gibt so viele Akteure im Bereich Mobilität. Es gibt immer weniger Akteure im Bereich Automobilität. Es gibt immer mehr Bewusstseinswandel in Städten und in Regionen, welche Art der Mobilität wir eigentlich wollen und brauchen. In dem einen Ort wird es ein bisschen länger dauern, im anderen Ort geht es ein bisschen schneller, aber dieses Themenfeld Wandel der Mobilität, veränderte Mobilität, das steht für mich außer Frage, dass sich das in der Zukunft grundlegend massiv verändern wird. Und darauf freue ich mich.
Und du bist aber auch so optimistisch, dass die Veränderung überwiegend positiv sein wird?
Überwiegend, ja.
Stefan Karsten, ich danke dir für das sehr interessante Gespräch, für den Input im Rahmen unseres Forschungsprojekts Obsolete Stadt und bin genauso wie du gespannt auf die Zukünfte der Mobilität.
Ich danke dir für dieses Gespräch. Vielen Dank.